Wenn du es nicht getan hast, dann gibt es jetzt Gelegenheit dazu, denn es ist uns ja ganz wichtig, somit als Zentrum unseres Gottesdienstes, dass wir gemeinsam Gott in seinem Wort begegnen möchten. Und deswegen lade ich dich ein, wenn du eine Bibel dabei hast, dass du die jetzt rausnimmst und das Johannesevangelium aufschlägst im 20. Kapitel. Vielleicht hast du auch eine Bibel-App, dann geht es auch ganz schnell, das zu öffnen. Und wenn du gar nichts hast, gäbe es dort hinten im Regal oder dort im Regal auch noch Bibeln, die man sich holen darf und dort darin mitlesen. Wenn du gar keine Bibel besitzt, dann nimm die, wo du dir da hinten holst, bitte nachher mit, dann hast eine. Das wäre uns wichtig, dass du nicht ohne Bibel hier wieder rausgehst, dann in diesem Fall. Und wir lesen gemeinsam aus dem 20. Kapitel des Johannesevangeliums ab Vers 24 und für uns liest heute Morgen die Sonja.
Ich lese aus der Hoffnung für alle. Thomas, einer der 12 Jünger, der auch Zwilling genannt wurde, war nicht dabei. Deshalb erzählten die Jünger ihm später, wir haben den Herrn gesehen. Doch Thomas zweifelte, das glaube ich nicht. Ich glaube es erst, wenn ich seine durchbohrten Hände gesehen habe. Mit meinen Fingern will ich sie fühlen und meine Hand will ich in die Wunde an seiner Seite legen. 8 Tage später hatten sich die Jünger wieder versammelt. Diesmal war Thomas bei ihnen. Und obwohl die Türen wieder abgeschlossen waren, stand Jesus auf einmal in ihrer Mitte und grüßte sie. Friede mit euch. Dann wandte er sich an Thomas. Leg deinen Finger auf meine durchbohrten Hände. Gib mir deine Hand und leg sie in die Wunde an meiner Seite. Zweifle nicht länger, sondern glaube. Thomas antwortete, mein Herr und mein Gott.
Dankeschön. Jesus, wir laden dich ein, heute Morgen durch dieses Wort zu uns zu reden. Dein Heiliger Geist, der in diesem Wort wirkt, soll derjenige sein, der unsere Herzen jetzt berührt. Hilf uns zu hören und zu verstehen. Wir möchten dadurch verändert werden, auch herausgefordert werden und möchten dann in unserem Leben umsetzen, was wir von dir gehört haben. Amen. Wer heute nicht zum ersten Mal da ist, der weiß, dass wir mitten in einer Predigtreihe sind, die angefangen hat am 1. Januar mit der Jahreslosung für dieses Jahr. Die steht im Hesekiel Kapitel 36 und heißt, Gott spricht, ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben. Und wir haben damals ganz am Anfang der Serie uns darüber unterhalten, was überhaupt darunter zu verstehen ist, wenn Gott ein neues Herz gibt. Haben festgestellt, dass die Assoziationen, die wir heute so typisch mit dem Begriff Herz haben, wo es dann ganz viel um Gefühle vor allem geht, dass es nicht die typischen Assoziationen sind, die man zur Zeit der Bibel hatte. Dass das Herz dort mit ganz anderen Dingen in Verbindung gebracht wurde, vor allem auch mit den Gedanken und den Entscheidungen und der sozusagen der Grundausrichtung des Lebens eines Menschen. Und das, darum geht's in der Jahreslosung, möchte Gott erneuern. Und ausgehend davon haben wir uns dann auf den Weg gemacht zu sagen, okay, wie könnte denn das aussehen, wenn Gott das Herz und die Gedanken und die Lebensrichtung erneuert? Und wir haben das festgemacht, weil ja auch dieses Jahr Reformationsjubiläum ist, an so den großen Eckpunkten dessen, was in der Reformation neu entdeckt wurde. Wir haben uns vor 2 Wochen unterhalten über eine Neuentdeckung der Gnade und was es für uns heißt, wenn wir in unserem Leben den Freispruch Gottes von all dem Leistungsdenken hören und feststellen, dass er uns aus Gnade schon alles gibt, was nötig ist. Wir haben uns letzte Woche darüber unterhalten, was das heißt, wenn man die Bibel neu entdeckt und anfängt, sie nicht als Buch der Regeln oder als christliches Handbuch zum Leben oder als Enzyklopädie des christlichen Glaubens zu lesen, sondern wenn man es anfängt, sie aufzuschlagen, um in diesen Seiten Gott zu begegnen. Und wir werden heute darüber reden, wie man Christus neu entdecken kann. Sola gratia, allein die Gnade, sola scriptura, allein die Bibel, solus Christus, das ist der dritte Eckpunkt der Reformation, Christus neu entdecken. Und da tauchen bei dir vielleicht schon die ersten Fragezeichen auf, so nach dem Motto, ja geht das überhaupt und gibt es da was Neues zu entdecken? Ich meine, wir haben uns letztes Mal wieder darauf zurückbesonnen, dass das Zentrum überhaupt unseres Glaubens ist. Wir glauben an Jesus Christus, deswegen heißen wir Christen. Wir haben festgestellt, dass Jesus Christus die größte Offenbarung Gottes überhaupt ist. dass man Gott nie so sehen kann, wie wenn man diesen Jesus Christus anschaut. Und dass alles unser, all unser Glaube sich deswegen auf diesen Christus ausrichtet und auf ihn baut. Also gibt es da jetzt was Neues noch zu entdecken? Vielleicht schon. Vielleicht gerade manchmal in den Dingen, die uns so selbstverständlich geworden sind. Dass man so davon ausgeht, da brauchen wir jetzt nicht weiter drüber nachdenken, weil das wissen wir ja alles schon. Vielleicht ist gerade an den Punkten, wo man die interessantesten Neuentdeckungen wieder machen kann. Und ich glaube, dass sich diese Stelle, die wir gerade gelesen haben vom Thomas, dass die sich ganz gut als Ausgangspunkt anbietet. Denn da haben wir nämlich so eine Neuentdeckung. Ausgangspunkt ist Thomas, der Zweifler, uns allen gut bekannt. Da haben wir schon viele Predigten drüber gehört. Da kann man sich ja auch herrlich drüber auslassen, über diesen Thomas, der es doch besser wissen müssen hätte. Ja, so viel erlebt mit Jesus, so viele Wunder gesehen, so viel Bestätigung gehabt, immer wieder. Und dann hat ja Jesus angekündigt, dass er auferstehen wird, oder? Also für uns heute, von 2000 Jahre später, mit einem kompletten Neuen Testament in der Hand und 2000 Jahre Kirchengeschichte dazwischen, ist es ganz einfach zurückzugucken und zu sagen, ja, das hätten wir anders machen, das hätten wir besser machen können, wie der Thomas. Ja? Gleichzeitig ist aber auch eine spannende Geschichte, weil, und da reden wir natürlich nicht so viel drüber, weil es ja ganz ehrlich so auch in den Kern reintrifft von dem, was wir privat dann oft selber auch erleben. Also ich glaube nicht, dass es irgendjemand hier im Raum gibt, oder ich sage mal anders, ich würde staunen, wenn es irgendjemand hier im Raum gibt, der sich ehrlich den Spiegel vorhalten kann und sage, ich habe noch nie in meinem Leben gezweifelt. Ja, also wenn es um Glaubensdinge gibt, da war ich immer ganz klar, Zweifel gibt's da nicht. Deswegen vermute ich, dass diese Geschichte uns auch auf dieser Ebene ganz stark ansprechen kann. Und dann eben die Veränderung dieser Geschichte. Der Zweifler kommt rein in den Raum und begegnet Jesus Christus, dem Auferstandenen, den er angezweifelt hat, gerade eben. Und dann endet die Geschichte, gut, ich gebe es zu, die geht ja in den nächsten Versen noch ein bisschen weiter. Jesus erklärt, dass es noch eine bessere Art von Glauben gibt, wenn man nicht erst zweifelt. Ja, aber ich habe ganz bewusst an diesem Vers 28 aufgehört, wo sich die Veränderung zeigt. Thomas sagt zu ihm, mein Herr und mein Gott. Und das, was für uns selbstverständlich klingt, muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Das ist eine der größten Glaubensbekenntnisse des Neuen Testaments. Also für einen Juden, den Mann aus Nazareth anzuschauen und zu ihm zu sagen, mein Gott, das ist ein unerhörtes Glaubensbekenntnis. Das geht theologisch weit über alles hinaus, was bis dahin gesagt worden ist, bis zu dieser Stelle. Der Thomas, der sieht den Auferstandenen und in dem Moment begreift er, wen er vor sich hat. Und das verändert alles. Das ganze Neue Testament ist ein riesengroßes Zeugnis dafür, dass die Begegnung mit dem Auferstandenen alles verändert. Und da muss man anfangen mit Christus neu entdecken. Mit Christus, dem Auferstandenen, an den wir glauben. Ich habe jetzt gerade mit meinen Crosswalk-Schülern so die ganze Reihe durchgemacht über Jesus Christus. Wir haben uns über sein Leben unterhalten und über sein Wirken und über seinen Tod und über die Auferstehung und haben uns unter anderem darüber unterhalten, warum bei uns in der Gemeinde im Gegensatz zu vielen anderen Kirchen hier vorne ein leeres Kreuz steht. In viele Kirchen, wo du reinkommst, sieht es ja anders aus. Da ist auch ein Kreuz vorne und an diesem Kreuz hängt Jesus. Natürlich, weil es uns wichtig ist im Glauben, uns daran zu erinnern, dass Jesus für uns bereit war, sein Leben zu geben, sogar am Kreuz zu sterben und alles für uns zu geben. Aber, und das ist ein ganz entscheidendes Aber, an dieser Stelle hört die Geschichte ja nicht auf. Der Jesus Christus, an den ich glaube, der ist für mich am Kreuz gestorben. Aber er hängt nicht mehr am Kreuz. Er ist gestorben, er wurde begraben und Gott hat ihn zu neuem Leben auferweckt. Der Jesus Christus, an den ich glaube, ist keine historische Figur, der vor 2000 Jahren mal ganz viel Tolles für mich gemacht hat, sondern er ist der Herr, der hier und heute lebt. Der Jesus Christus, an den ich glaube, ist nicht mehr der Jesus Christus, der leidend am Kreuz hing. Und ja, dort hing er unter unglaublichem Leiden und war bereit, aus Liebe für mich das auf sich zu nehmen. Aber er hängt nicht mehr leidend dort am Kreuz und schwach und geschlagen und von der Welt verhöhnt, sondern der Jesus Christus, an den ich glaube, ist der auferstandene Herr Jesus Christus, der zu Rechten des Vaters auf dem Thron im Himmel sitzt und dem gegeben ist alle Macht im Himmel und auf Erden. Das muss man immer wieder neu entdecken an dieser Stelle. Übrigens, das ist der Grund, warum ich ausgerechnet dieses Bild ausgewählt habe, als Hintergrund für diesen Punkt. Das ist ganz spannend, wenn man so die weltweite Kirche anguckt, ist das typische Bild, das man in den Kirchen des Westens immer findet, ist dieser Jesus, der am Kreuz hängt. Und das ist so ziemlich das typischste Bild, das man in den Kirchen des Ostens findet, ist dieses Bild, das heißt Pantokrator, der Allesherrscher. Ja, das ist das typische Abbild von Jesus Christus in den östlichen Kirchen. Also der hält Gottes Wort in der Hand, mit dem er die Welt regiert. Oft sieht man sogar noch die Weltkugel, die so zu seinen Füßen ist. Und er hat so eine spezielle Handgeste. Das ist dann ein Zeichen des Segnens, wenn man die Hand so hält. Ja, und er hat praktisch Gottes Herrschaft und Gottes Segen über der Welt in der Hand und er regiert alles. Das ist der Jesus, an den wir glauben. Der sieht vielleicht nicht so aus wie auf dem Bild. Ja, aber die Tatsache bleibt, dass wir an diesen Herrscher glauben. Und was ändert sich noch? Dieser Jesus Christus, der auferstandene Herr, an den ich glaube, ist der Jesus, der mir vorausgegangen ist, durch den Tod hin zur Auferstehung. Und das heißt, meine ganze Perspektive auf das, was es heißt zu leben, die ändert sich in diesem Moment. Denn Leben ist nicht mehr was nach 70, 80, 90 Jahren oder vielleicht manchmal auch überraschend sehr viel früher, irgendwann endet und das war's dann halt. Sondern Leben ist etwas, das auf dieser Erde überhaupt, wenn überhaupt, dann nur einen Anfang findet und ich weiß schon, es wird weitergehen mit ihm. So wie Christus von den Toten auferweckt wurde, schreibt uns die Bibel, so wird Gott auch uns auferwecken von den Toten. Und plötzlich bekommt alles eine neue Perspektive. Das ist der Jesus, dem Thomas begegnet ist an diesem Morgen, dem auferstandenen Christus. Er kannte ja Jesus, der hat alles das erlebt, der kannte diesen Mann aus Nazareth, aber plötzlich hat sich alles für ihn verändert, als er dem Auferstandenen begegnet ist. Und nicht nur ihm, ja, sondern allen anderen auch. Wenn du die Evangelien liest, dann haben wir Berichte von Menschen, die begeistert sind über diesen Auferstandenen, den sie begegnet sind. Vielleicht ein bisschen, damit man verstehen kann, was hier passiert, mal in eine andere Richtung gehen. Ich bin wirklich kein Fußballkenner. Ja, wer mich kennt, der weiß das. Und deswegen, wenn ich jetzt irgendwas Falsches sage, Giuliano, es wird um Bayern gehen, du musst mich dann halt zur Not korrigieren. Ja, aber vielleicht können es zumindest die Fußballfreaks ein bisschen besser verstehen, wenn ich euch erzähle von dem Spiel vom letzten Wochenende, als Bayern gegen Hertha BSC gespielt hat. Und in der 21. Minute lag Hertha mit 1:0 vorne. Und das Spiel ging weiter. Und es ist nichts passiert. Denn die Bayern lagen weiter 0:1 hinten. Dann kam die Pause, es war immer noch 0:1 in die zweite Halbzeit rein. Und es war immer noch 0:1 und dann war die zweite Halbzeit eigentlich zu Ende. Und es war immer noch 0:1 und es blieben noch ein paar Minuten Nachspielzeit. Und ich weiß, da gab es dann einen großen Streit drum, ob der Schiedsrichter das früher abpfeifen müssen hätte oder nicht. Aber Tatsache ist, nach 5 Minuten und 56 Sekunden Nachspielzeit, nach einem Freistoß für die Bayern, zurückgespielt auf Robben, der hat zum Mittelstädt gespielt, Lewandowski hat den Ball erwischt und hat das 1:1 und den Ausgleich erzielt nach 5 Minuten und 56 Sekunden in der Nachspielzeit. Und jetzt lade ich euch mal ein, mit mir einfach mal euch mal den Bayern-Fan vorzuspielen, der durch dieses Spiel wahrscheinlich gelitten hat, ja? Und der nach 4 Minuten Nachspielzeit völlig frustriert vom Sofa aufsteht und zum Fernseher geht und sagt, jetzt ist eh alles gelaufen und den Fernseher ausmacht. Ja? Und könnt ihr euch vorstellen, was passiert, wenn wir den jetzt befragen, wie war das Spiel? Ja, da kommt schon die entsprechende Antwort. Ja, und also das war wirklich nicht das und das war, da haben wir wirklich schon Besseres gesehen und das war alles furchtbar. Und jetzt stellt euch den gleichen vor, der das nicht gemacht hat, der nicht ausgeschaltet hat, sondern bis zum Ende gesehen hat und wir fragen, wie war das Spiel? Der wird uns erzählen, wie die gekämpft haben bis zum Ende, bis zur letzten Sekunde. Und weißt du was, es hat sich ausgezahlt, dass sie nicht nachgelassen haben, sondern am Schluss noch, da war es das alles wert. Die haben da im letzten Moment haben sie noch das Tor und das hat alles verändert. Und ihr merkt, wie dieser eine Moment wieder den Blick auf alles vorher verändern kann. Und genau das ist das, was wir in den Evangelien finden. Wir haben Bücher, Berichte über Jesus, die geschrieben sind von Menschen, die dem Auferstandenen persönlich begegnet sind. Und es macht alles anders. Im 19. und 20. Jahrhundert haben Theologen versucht zu sagen, wir müssen da jetzt irgendwie dahinter zurückkommen. Wir müssen versuchen rauszufinden, ja, wie hätte das denn geklungen, wenn man die Leute gefragt hätte, zum Beispiel über die Speisung der 5000, direkt am Abend dieses Tages, wenn die noch nichts wussten von Auferstehung und allem diesen Sachen. Da hätte es sich doch wahrscheinlich ganz anders angehört. Ja? Und wir müssen dahin zurück und müssen das ausgraben. Nein, müssen wir nicht. Wir haben das Zeugnis von Menschen, die dem Auferstandenen begegnet sind. Das ist das, worauf sich unser Glaube gründet. Und von ihnen dürfen wir uns mit begeistern lassen und dem Auferstandenen selber wieder neu entdecken an dieser Seite. Denn er ist es, an den wir glauben. Und dann ist es an dieser Stelle ganz interessant, wenn ich mal hergehe und sage, okay, und jetzt diese Menschen, die diese Begegnung haben, die alles verändert, was sagen die denn jetzt rückblickend über diesen Jesus, mit dem sie unterwegs waren? Da könnte man jetzt unglaublich viel zusammentragen, aber ich möchte euch gerne ein paar so Beispiele geben, die so die Höhepunkte sind von dem, was in den Evangelien immer raussticht. Und damit Punkte sind, das haben die neu entdeckt nach der Auferstehung. Das können vielleicht auch wir neu entdecken an diesem Christus, jetzt, wenn wir den Auferstandenen begegnen. Das erste mit Sicherheit, was im Neuen Testament in den Evangelien ganz auffällig wird, in diesen Berichten von diesen begeisternden Menschen, ist die Tatsache, dass Jesus Christus immer wieder als der Weg zum Vater dargestellt wird. Gleiches Evangelium, Johannes-Evangelium, haben wir gerade gelesen. Blätterst du zurück zum Anfang und wohlgemerkt zu einem Anfang, der nicht geschrieben wurde irgendwie im Jahr 28 vor Christus oder 30, also an dem Tag, an dem Johannes Jesus das erste Mal begegnet ist. Da hat er nicht abends sein Tagebuch aufgemacht und die Erlebnisse aufgeschrieben, sondern das Evangelium wurde geschrieben nach der Auferstehung. Nach dieser Begegnung, die alles verändert hat. Und rückblickend schreibt Johannes Folgendes über diesen Jesus. Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn besitzt. Er, der vom Vater kommt. Niemand hat Gott je gesehen. Der einzige Sohn hat ihn uns offenbart. Er, der selbst Gott ist und an der Seite des Vaters sitzt. Und dieser Jesus, das berichtet dann Johannes, begeistert von der Begegnung mit dem Auferstandenen, dieser Jesus sagt von sich selber, ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Ja, ihr kennt ihn bereits, ihr habt ihn bereits gesehen. Und jetzt könnte man durchgehen durch die Evangelien, durch alle vier Evangelien und könnte zusammentragen all das, was Jesus die Menschen über Gott lehrt. Und ein Begriff würde immer und immer und immer wieder auftauchen. Ein Begriff, der so zentral ist in dem, was der Auferstandene und was Jesus damals schon den Menschen nahebringen wollte. Dieser Begriff, dass Gott uns als Vater nahe kommt. Und das war was Neues. Das war was, wie man Gott noch nicht gesehen hat. Bis dahin. Das war was Begeisterndes. Gott ist eben nicht nur der Schöpfer, der vor langer Zeit irgendwann mal gewaltige Dinge vollbracht hat. Das ist er auch, aber nicht nur. Gott ist nicht nur der Gesetzgeber des Alten Testaments. Gott ist nicht nur der Beauftrager von irgendwelchen Propheten. Gott ist nicht nur der Richter, der eines Tages kommen wird und alles richten, sondern Gott ist, und das bringt uns Jesus Christus nahe, zuallererst der Vater, der uns begegnen möchte und uns als Kinder in seine Arme schließen möchte. Das heißt, wenn ich diesem Jesus begegne, dann wird sich mein Blickwinkel auf Gott ändern. Ich kann diesen Jesus gar nicht wahrnehmen, ohne zu begreifen, dass Gott mir so begegnen möchte. Das ändert mein Gottesbild, das ändert meine Gottesbeziehung, denn ich bin ja jetzt nicht nur der Befolger von Geboten, das abhängige Geschöpf, und der eines Tages gerichtet wird, sondern ich bin zuallererst das Kind Gottes, angenommen und geliebt von ihm. Das ändert meinen Stand im Leben. Ja, ganz unabhängig von, ob ich jetzt gerade im Gottesdienst bin oder nicht, weil es mir Sicherheit gibt im Leben. In einer Welt, die meinen Wert hinterfragt manchmal, die das an allen möglichen Maßstäben festmachen will, ob ich was tauge oder nicht. In dieser Welt bin ich unterwegs und ich weiß eines, die können sagen, was sie wollen. Ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Das ist meine Identität. Und dann beeindruckt mich der Rest auch gar nicht mehr so sehr. Ja? Das ändert auch die Art, wie ich mit anderen über Gott rede. Und wenn es am Telefon ist, wenn sie mir Olivenöl verkaufen wollen, ja, weil ich diesen Gott erlebt habe als mein Vater und begeistert von ihm bin. Solus Christus, Die Begegnung mit Jesus Christus verändert mich, weil mir in ihm Gott als Vater begegnet. Eine zweite Sache, die einem auffällt, wenn man die begeisternden Berichte der Jünger liest, die dem Auferstandenen begegnet sind, ist das Thema Jesu, das sich durchzieht. Markus fasst es so zusammen: Nachdem Johannes gefangen genommen worden war, ging Jesus nach Galiläa und verkündete dort die Botschaft Gottes. Und er sagte: Die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt diese gute Botschaft. Und es zieht sich durch wie ein roter Faden durch das, was dieser Jesus den Menschen nahebringt: Das Reich Gottes ist zu euch gekommen. Und ich werde jetzt mit Sicherheit nicht meine ganze Predigtserie vom Herbst nochmal halten. Da haben wir unter dem Thema Heimatland uns ganz ausführlich mit diesem Thema Reich Gottes beschäftigt. Wer nicht dabei war, darf es gerne im Internet auf wortzummontag.de nochmal nachhören. Da gibt's das alles. Aber einfach kurz zusammengefasst: In Jesus Christus kommt das Reich Gottes zu uns Menschen. Kommt zu mir. Da öffnet sich ein Zugang in was, was vorher ungeahnt und unerreichbar war. Und damit ändert sich alles. Mein Selbstverständnis. Ich bin nicht einfach irgendein Mensch dieser Welt, sondern ich bin Bürger des Reiches Gottes. Das ist meine primäre Identität. Das ist das, was in meinem Ausweis steht, auch wenn ich den jetzt nicht auf Papier vorzeigen kann. Aber das ist das, was mich ausmacht. Es ändert meinen Ausblick aufs Leben. Ich bin hier als Fremder, als Gast auf dieser Welt. Ich gehöre nicht hierher, ich gehöre eigentlich wo ganz anders hin, nämlich in das Reich Gottes, wo er mir das Bürgerrecht gegeben hat. Es ändert meine Werte, meine Kultur, so wie jedes Heimatland mich prägt, so prägt eben auch das Reich Gottes mit seinen Werten und seiner Kultur, die durchaus auch mal anders ist als die, die ich aus dieser Welt kenne. Wie gesagt, das alles ganz ausführlich in dieser Predigtserie vom Herbst, und es ändert meine Zukunftsperspektive. Denn dieses Reich Gottes, es fängt klein an und es wächst und es besteht in Ewigkeit. Und Himmel und Erde werden vergehen, aber das Reich Gottes, das hat Bestand. Und ich bin ein Teil davon. Gott öffnet den Zugang für mich in Jesus Christus. Begegnung mit dem Auferstandenen heißt, sich selbst neu zu verstehen als Teil dieses Reichs Gottes und begeistert und verändert davon zu leben. Und eine dritte Sache, die immer auffällt in den Berichten der Menschen, die dem Auferstandenen begegnet sind: Wenn man diese Geschichten liest, dann kann man nicht anders als drüber staunen, über die Tatsache, mit wem sich eigentlich dieser Jesus abgibt, mit dem sie da unterwegs waren. Auch das fällt auf, weil es sich durchzieht. Dieser Jesus Christus, über den wir reden, an den wir glauben, die Menschen, die ihnen begegnet sind als Auferstandener, die berichten über ihn zunächst einmal als einen, der immer als allererstes für die Menschen da war, die an der Grenze stehen, die so nicht zum Zentrum der Gesellschaft gehören, die nicht die Wichtigen und Großen dieser Welt sind, sondern gerade den Ausgegrenzten. So ein paar ganz typische Punkte, an denen er es festmacht: Dieser Jesus ist für die Armen da und er hat ein riesengroßes Herz für die Armen und er predigt ganz viel über Gerechtigkeit für die Armen. Ich finde es ganz spannend, wer das mal ein bisschen näher sich bringen lassen will, was für ein großes Herz Gott für die Armen hat, nicht nur in Jesus, sondern darüber hinaus, der darf gern mal in die Buchhandlung gehen und sich eine Bibelausgabe kaufen, die vor ein paar Jahren erschienen ist. Da gibt es die sogenannte Gerechtigkeitsbibel. Das ist zunächst einmal eine ganz normale Hoffnung für alle Übersetzung, aber die Herausgeber dieser Bibel haben sich die Mühe gemacht und sie haben jeden Vers der Bibel, wo es um Gerechtigkeit, also im gesellschaftlich-sozialen Sinn geht, haben die farblich unterlegt. 3800 irgendwas Stellen in der Bibel. Es gibt keine Seite in dieser Bibel ohne eine farbliche Hinterlegung. Das ist spannend, das ist ein riesengroßes Thema. Gott hat ein riesengroßes Herz für die Armen und es zeigt sich in Jesus. Der gibt sich mit Frauen ab. Das scheint uns heute selbstverständlich. Glücklicherweise, ja. Also, dass wir über die Zeiten raus sind, wo das nicht mehr selbstverständlich ist, da bin ich froh drüber. Aber damals war es eben nicht selbstverständlich. Einer der bekanntesten Rabbis der damaligen Zeit hat folgenden Satz gesagt: einer Frau das Wort Gottes zu lehren, ist wie Perlen vor die Säue zu werfen. Ja, das war die Meinung der damaligen Gesellschaft. Die Frauen waren nicht wichtig. Ja, das müssen wir einfach mal rückblickend einfach als geschichtliche Tatsache feststellen. Und dann kommt Jesus und der sieht das ganz anders. Das ist revolutionär, dass er mit einer Frau am Brunnen redet, dass Frauen in seinem Gefolge sind, ganz dabei sind beim engsten Kreis, die ersten Menschen, die überhaupt eine lebensverändernde Begegnung mit dem Auferstandenen haben, sind Frauen. Ja? Und wenn dann Paulus dann im Galaterbrief schreiben kann, dass in Christus solche Kategorien wie Mann und Frau dann eben nicht keine Unterscheidungsmerkmal mehr sind, weil die gleichwertig sind vor Gott, dann ist es revolutionär zur damaligen Zeit. Jesus begegnet Kindern, der nimmt sich Zeit für die. Also wenn wir diese Geschichte lesen, wo die Kinder zu Jesus kommen und die Jünger sie wegschippen wollen, das ist eine völlig normale Reaktion. Ein wichtiger Rabbi wie Jesus, der hat da einfach keine Zeit dafür. Und das müssen die Kinder eigentlich wissen in ihrer Rolle in der damaligen Gesellschaft. Das ist eigentlich fast unverschämt, da eindringen zu wollen. Aber Jesus sieht es anders und nimmt sich Zeit für diese Kinder. Im Gegenteil, der hebt sie hervor und sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, dann habt ihr keinen Zugang zum Reich Gottes. Und er sagt, wer eines dieser geringsten von diesen Kindern, wer die verführt, das wäre besser für ihn, man würde ihm einen Mühlstein an den Hals binden und ihn im See versenken. Das sagt Jesus. Das ist revolutionär. Der ist da für Leute, die in der Gesellschaft keine Position haben. Überhaupt nicht. Der gibt sich mit den Kranken ab. Mit denen, die nichts leisten können und wo man eh weiß, dass jede Hoffnung verloren ist. Aussätzige. Ansteckend. Das ist gelaufen. Das ist nur noch ein Tod auf Raten. Und Jesus geht hin, der berührt sie und er heilt sie. Der nimmt sich Zeit. Da gäbe es wichtigere Leute im Land. Gesunde Leute, die was leisten können für Gott. Der nimmt sich Zeit für die Fremden. In einer Zeit, wo das immer betont wird, dass Israel und Israel allein, das erwählte Volk Gottes ist und alles andere sind sowieso die Heiden, die Gott eines Tages ausrotten wird. Und Jesus hat Zeit für die Fremden. Er geht auf sie ein. Die sind bei ihm keine Menschen zweiter Klasse. Der ist sogar, ja, das ist ja der Höhepunkt, der treibt es auf die Spitze. Matthäus fasst es in seinem 11. Kapitel zusammen, da wird zitiert, was die anderen über Jesus sagen. Er ist ein Freund der Zolleinnehmer und der Sünder. Finde ich einen der spannendsten Titel von Jesus überhaupt, Freund der Sünder. Ja? Und das sind wirklich Menschen, also da steckt nicht der Gedanke dahinter, denn wir sind ja alle Sünder. Ja, das war auch einem Pharisäer zur damaligen Zeit klar, dass alle Menschen irgendwelche Fehler machen in ihrem Leben. Aber man hat da schon nochmal unterschieden. Weißt, es gibt so die Menschen, die ganz in Ordnung sind und es gibt halt die Sünder. Das weiß man auch, wer das ist. Und Jesus gibt sich mit denen ab. Der nimmt sich Zeit. Und die Begegnung mit Jesus, mit dem Auferstandenen, die verändert auch da den Blickwinkel. Wisst ihr, der Christus, an den wir glauben, ist eben kein Mittelklasse-Christus. Das ist der, der da ist für Alleinerziehende und Hartz-IV-Empfänger, für Behinderte und Obdachtlose, für Suchtkranke und für Arme, für schwer Erziehbare und für ADHS-Kinder, für Leute, die wir irgendwie seltsam finden. Für die ist der zuallererst da. Und es verändert was, wenn ich diesem Jesus Christus begegne. Was verändert das? Naja, vielleicht als allererstes, vielleicht bist du heute Morgen da und sagst, naja, also irgendwie gehöre ich ja zu einer von diesen Gruppen. Ja, ich bin jetzt auch nicht so im Mittelpunkt der Gesellschaft. Dann darfst du wissen, dass das bei Jesus nicht zählt. Für ihn stehst du im Mittelpunkt. Bei ihm bist du völlig angenommen in seiner Liebe. Er macht diese Unterschiede nicht. Er zieht keine Grenzen. Im Gegenteil, er übertritt immer wieder diese Grenzen, die wir aufbauen. Ganz bewusst geht er dorthin, wo wir vielleicht auch nie hingehen würden. Aber das ist dann der zweite Punkt. Vielleicht gehörst du ja eben nicht zu einer dieser Gruppen. Vielleicht bist du eben keine Randgruppe, vielleicht gehörst du zu der guten Mittelschicht, zur bürgerlichen Mittelschicht hier in Württemberg, ne? Wunderbar, alles für schön mit einem eigenen Häusle und was alles dazugehört. Ja, auch dann verändert doch die Begegnung mit Jesus alles. Denn dieser Jesus, dem du begegnet bist, von dem du begeistert warst, dem du gesagt hast, ja, ich will dir folgen, rat mal, wo der hingeht. Immer und immer wieder. Rat mal, wo der hingeht. Und folgen heißt ja bekanntlich hinterherlaufen, gell? Ja? Und vielleicht ändert das ja dann auch meine Perspektive auf die Menschen um mich her. Gerade die, die ich irgendwie seltsam finde, wo ich eher Abstand halte. Wenn ich weiß, dass gerade da Jesus nicht Abstand hält. Also ihr seht schon, da gibt es unglaublich viel neu zu entdecken. Und das Schlimmste, was wir als Christen tun können, ist, dass wir uns so eine schöne, kleine, passende Schublade für diesen Jesus bauen und sagen, wir haben den doch erfasst und wir wissen doch, wie der gehört. Und der passt so alles voll in unser Gemeindeschema und das war ein guter Pietist und alles, ja. Weil dieser Jesus eben gerade in all diese Schemen immer nicht passt, weil er ausbricht, ganz bewusst aus diesen Schemen und weil er uns gerufen hat, ihm nachzufolgen. Und vielleicht machen wir uns wieder neu auf und lassen uns begeistern, lassen uns anstecken, lassen uns mitnehmen von diesem Jesus, der so anders ist. Und wenn du dich heute Mittag hinsetzt und du hast keine Ahnung, was du heute Mittag tun sollst, und du nimmst mal eines dieser Evangelien, dieser Berichte, die begeisterte Menschen, die dem Auferstandenen begegnet sind, geschrieben haben, und du nimmst dir Zeit, Zeit braucht man gar nicht, um ein Evangelium durchzulesen. Ich sage dir immer, das ist einer unserer größten Fehler, wenn wir immer bloß so zwei Verse lesen oder sowas. Ja? Dann nimmst du das Markus-Evangelium, das hat bloß 16 Kapitel, das ist das kürzeste. Ja? Das kann man in, ich sag mal, maximal 2 Stunden ganz locker durchlesen. Ja? Ja, ich lese es auch in deutlich weniger als 2 Stunden durch. Aber genau, ja, so am Sonntagnachmittag, dann mach das mal. Ja, sag von vorne bis hinten, ich will mal sehen, wie dieser Jesus ist, und lass dich beeindrucken von dem, wer er ist. Und lass dich verändern von dem, wer er ist. Denn der Jesus, an den wir heute glauben, der Lebendige ist, der ist ja immer noch der gleiche, wie der uns in diesen Zeiten begegnet. Und so kommen wir jetzt zu ihm, sagen: Jesus, du bist hier heute Morgen, damit haben wir den Gottesdienst begonnen, dass wir uns das klar gemacht haben. Wir sind überwältigt, wir sind immer wieder überrascht, wenn wir dir begegnen. Es tut uns gut, dass wir dir überhaupt begegnen dürfen als lebendigem Auferstandenen. Aber es fordert uns auch heraus, weil du in vielen Dingen ganz anders bist, als wir uns vorstellen. Trotzdem möchten wir uns gerne heute Morgen berühren lassen von dir. Wir möchten auf dich zugehen mit offenem Herzen und möchten gerne erleben, wie dein Heiliger Geist uns verändert. Amen.